SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Basel und das sind unsere Themen. Schon länger befürchtet, jetzt ist es Tatsache. Die Basler Zeitung schließt auf Ende März die Druckerei. 74 Angestellte verlieren die Stelle. Dazu nimmt Stellung im Interview der Chef der Basler Zeitung Medien, Rolf Bollmann. Denn wie hygienisch ist mein Lieblingsbeiz? Die Antwort auf diese Frage soll öffentlich sein, fordern die einen, die anderen reden von einem Pranger. Ein weiter Hochhaus zu Basel. Die Baloise plant einen Neubau gerade beim Bahnhof und für den soll auch das Hotel Hilton weichen. Und?
Ich sage jetzt einfach, die Performance und der Körperspruch von der Schwester Erika war grandios gewesen.
Grandios gewesen, denn Schwester Erika trennt sich von ihrem Schnitzelbankpartner Dr. FMH. Grund für die Scheidung in der Fasnachtsszene später in der Sendung. Das Wetter bringt morgen weniger Nebel, der sich rasch auflöst. Zu oben kommen Wolken. Am Mikrofon ist der Christoph Ratz. Das Damoklesschwert schwebt schon länger über der Druckerei der Basler Zeitung. Jetzt ist der Faden abgeschnitten. Die Druckerei an der Hochbergerstrasse im Kleinbasel wird geschlossen. Das haben die Basler Zeitung Medien heute bekannt gegeben. Anniken Gravino.
Der BATS-Eigentümer Christoph Blocher hat es schon mal angekündigt. Der neue BATS-Geschäftsführer Rolf Bollmann hat es bei seiner Antrittsrede im Oktober ebenfalls schon in Aussicht gestellt. Wenn keine Lösung gefunden wird für den defizitären Betrieb, dann müsse die Druckerei zugehen. Das aus wirtschaftlichen Gründen. Die Auflagenzahlen und die Aufträge sind massiv zurückgegangen. Offenbar haben die Verantwortlichen effektiv keine Lösung gefunden. Heute haben sie ihren Mitarbeitern bekannt gegeben, dass die Druckerei schliessen muss. Die Basler Zeitung wird in Zukunft im Druckzentrum Zürich von Tamedia gedruckt. 98 Personen sind von dieser Schliessung betroffen. Davon sollen 11 vorzeitig pensioniert werden. Ein paar Mitarbeiter und Lehrlinge können künftig im Druckzentrum von der Tamedia arbeiten und unterm Strich verlieren 74 Angestellte ihre Stelle. Wie üblich bei einer Massenentlassung haben die Angestellten knapp 2 Wochen Zeit, im Rahmen von einem Konsultationsverfahren Vorschläge einzugeben, wie man die Entlassungen verhindern oder zumindest die Situation entschärfen könnte.
Anniken Gravino. Die BATS-Druckerei geht also zu. 74 Angestellte verlieren die Stelle. Welche sind die Gründe für die Schliessung und wie geht es mit der Basler Zeitung weiter? Darüber hat Dieter Kohler mit dem Chef der Basler Zeitung Medien, Rolf Bollmann, geredet. Der Rolf Bollmann ist erst seit gut 3 Monaten auf diesem Posten. Als erstes hat Dieter Kohler vom Rolf Bollmann wissen, wieso die BATS-Druckerei zugehen soll, auch wenn die Druckmaschinen erst gerade 10 Jahre alt sind.
Wir müssen es machen, weil die Verlustquelle ist so enorm von dieser Druckerei. Also rund ein Drittel vom Gesamtverlust der Gruppe stammt aus der Zeitungsdruckerei. Und die Aussichten für die Zukunft sind sehr schlecht. Und darum haben wir sie zwingend schliessen müssen, bzw. bekannt geben, dass wir sie schliessen wollen. Es gibt ja noch ein Konsultationsverfahren und darum müssen wir abwarten, was dort für ein Ergebnis daraus entsteht.
Die Gewerkschaft Syndicom verschickt im Moment ein Kommuniqué, das sagt, seit dem Oktober seien Gespräche über ein sogenanntes Management-Buyout. Offenbar, jetzige Führungsleute hätten es kaufen wollen. Warum verkaufen sie es denen nicht?
Ja, das ist eine völlig falsche Meinung. Also, ich muss Ihnen sagen, ich selber war dabei gewesen. Es hat tatsächlich Exponenten von der Druckerei, interessante Mitarbeiter, die bei mir waren und die mir den Vorschlag gemacht haben. Ich habe einen Druckspezialist beizogen. Sie haben dann sogar einen Businessplan gemacht und die Überlegung war aber nie die gewesen, dass sie die Druckerei selber kaufen. Ich glaube, da hätten sie auch das Geld nicht dafür gehabt. Im Gegenteil, sie haben eigentlich wieder aufzeigen, wie man sich entretten bzw. aus der Verlustzone führen, nicht? Und alle Berechnungen, die wir dann gemeinsam mit ihnen gemacht haben, haben gezeigt, dass es einfach undenkbar ist.
Wirklich undenkbar? Zugunsten von Arbeitsplätzen retten wäre es nicht möglich gewesen?
Es ist wirklich nicht möglich. Sie kommen nie mehr aus diesen Verlust raus. Und ich rede von Millionenverlust. Aber der Willen ist da gewesen. Ich verstehe es auch. Oder? Das ist ja logisch. Also, meine, sie haben gekämpft und es sind so tolle Mitarbeiter. Und dann tut es einem besonders weh. Wenn, sie haben es auch eingesehen, nach meiner Einschätzung, dass es einfach nicht möglich ist, die Druckerei noch zu retten.
Geht das eine Zeitung ohne eigene Druckerei?
Das geht sehr gut, ja, im Gegenteil. Ich meine, das sind wir ja nicht die Einzigen. Es gibt einen Haufen Zeitungen, die keine eigene Druckerei mehr haben. Und trotzdem
gut, aber nicht so grosse Zeitungen wie die BATS?
Ja, das glaube ich schon. In Deutschland gibt es sehr vielseitige, aber viel grössere Zeitungen, die keine eigene Druckerei mehr haben.
Aber in der Schweiz war es ja bis jetzt so gewesen. Die grossen Zeitungen in den grossen Zentren haben auch die eigene Druckerei gehabt. Geht das jetzt in der Schweiz, drittgrösstes Wirtschaftszentrum Basel, eine Zeitung ohne Druckerei?
Ja, es geht natürlich. Ich finde es sehr bedauerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Meine, in so einem starken Wirtschaftsraum wie Basel müsste eigentlich eine Zeitungsdruckerei können rentabel gestaltet werden. Nach meiner Einschätzung sind sehr viele Fehler gemacht worden in der Vergangenheit. Ich kann nur ein bisschen spekulieren, nach meiner Einschätzung oder nach den Unterlagen, die ich auch ein bisschen angeschaut habe. Ich bin, wenn ich das darf sagen, erst etwa gute 100 Tage im Unternehmen. Ist mir zu wenig, hat man einfach den Verkauf vernachlässigt. Ich habe die Kunden nicht gepflegt. Die grossen Kunden, die halt eben den guten Ertrag erwirtschaftet haben für die Druckerei vor 5 Jahren noch, die sind verschwunden. Die haben offenbar bessere Angebote bekommen. Von Druckerei in Zürich, in Bern oder wo auch immer. Und das sind Fremdaufträge, wo leider eben Batz angewiesen war drauf. Viel mehr als die anderen Druckereien, weil man nur Batz und den Baselstab da gedruckt hat.
Jetzt wird Batz Zürich gedruckt bei der Tamedia. Der Besitzer, der Christoph Bloch, ist ein Zürcher. Der Verwaltungsratspräsident, der Philippo Leutenegger, ist ein Zürcher. Sie als CEO sind ein Zürcher. Sie kommen von der Tamedia. Neu wird dann auch die Sonntagszeitung von Zürich kommen. Ist die Batz noch eine Basler Zeitung?
Ja, auf jeden Fall, weil publizistisch ändert sich überhaupt nichts. Die Basler Zeitung muss Synergien suchen mit anderen. Ich rede jetzt aber vom Verlag, vom technischen Bereich und so weiter. Sonst hat sie gar keine Überlebenschancen. In der Publizistik gibt es überhaupt keine Zusammenarbeit. Da wird es in der Zukunft keine geben. Es wird nicht passieren, dass Batz mal den Mantel vom Tagesanzeiger wird übernehmen. Es ist eine reine rationale Zusammenarbeit, die man mit der Tamedia hat. Ich kann das beurteilen. Ich komme aus der Tamedia-Gruppe. Und dass der Druckauftrag jetzt zu Tamedia geht, ist rein ökonomisch begründet. Wir haben alle, die in Frage gekommen sind, angefragt. Alle Druckereien, die in der Lage sind, Batz zu drucken in der Primetime, wo die Kapazität noch haben, die haben wir angefragt, Offerten verlangt. Und Tamedia hat das beste Angebot gemacht. Einerseits preislich. Andererseits auch, sie übernehmen 10 Mitarbeiter, sie tun die Lehrlinge beschäftigen bis zur Abschlussprüfung und wie erwähnt, preislich das beste Angebot. Und das hat den Ausschlag gegeben für Tamedia. Da ist weder eine Überlegung dahin, dass man enger zusammenarbeiten mit denen im publizistischen Bereich oder, was ich auch immer wieder höre, ich sage ein Abgesandter von Tamedia und meine Aufgabe sei eigentlich, Batz in Tamedia zu überführen. Das ist, muss ich kommen Ihnen sagen, das ist absolut ein Kabis.
Batz ist nicht zu verkaufen.
Batz ist nicht zu verkaufen, sie wird nicht zu verkaufen sein. Zumindest kann ich das sagen, das weiss ich. Solange die Eigentümer heute Batz haben, wird die nie verkauft.
Ich habe vorhin bei der Aufzählung vor allem den Zürcher und Zürcher Links noch den Chefredakteur vergessen. Das ist ja auch ein Zürcher, der Markus Somm. Was halten Sie von ihm?
Ich persönlich halte sehr viel von ihm. Ich kenne, weiss Gott, sehr viele Chefredaktoren. Ich habe selber einige geführt auch. Und ich habe mit dem Herrn Somm viele gute Gespräche. Man kann über seine politische Einstellung unterschiedliche Auffassungen haben, Meinung haben. Aber persönlich als Führungsperson spüre ich, wie er seine Redaktion führt und wie engagiert er dabei ist. Und ich glaube eben auch, dass er eine gute Zeitung macht. Er macht eine Forumszeitung und weit weg von irgendwelchen SVP-Blatt oder was man immer wieder hört. Ich finde das absolut lächerlich.
Die Batz verliert Abozahlen. Wie lange kann es noch abwärts gehen?
Das stimmt. Wir haben im letzten Jahr viel Abo-Rückgänge haben wir zu verzeichnen. Ich glaube aber, jetzt ist ein Jahresrhythmus vorbei, wo die Abo können erneuert werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt die Talsohle erreicht ist. Und dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verlieren, aber wir gewinnen auch. Aber dass wir uns mindestens einpendeln in gleichen Prozentzahlen wie alle anderen Regionalzeitungen auch.
Und was ist, wenn es noch weiter runter würde gehen?
Ja, wenn es noch weiter runter würde gehen, das bin ich überzeugt, dass es nicht wird passieren. Und dann müssen wir wahrscheinlich dann Strategie ändern und irgendetwas vielleicht investieren wieder in die Zukunft und Offensivstrategie sich überlegen. Und Sie können davon ausgehen, dass wir das auch bereits machen und uns Gedanken machen, wie wir uns positionieren in den nächsten paar Jahren.
In welche Richtung könnte das gehen, die Neupositionierung? Zusammenarbeiten?
Ohne Zusammenarbeit geht es sowieso nicht. Also nochmal, publizistisch wird es keine Zusammenarbeit geben. Es wird kein Mantel über den Platz gestülpt. Die Eigenständigkeit ist ja genau das, was die Eigentümer wollen. Sie wollen eine unabhängige bürgerliche Zeitung bewahren, unabhängig, sage ich, von Tamedia, hören Sie genau, unabhängig von Tamedia, aber auch unabhängig von der NZZ und unabhängig von der Wanner. von der AZ Mediengruppe. Und das ist der Eigentümer viel wert und für das tun sie Geld investieren. Und, aber sonst muss man natürlich einfach aus wirtschaftlichen Gründen sämtliche Synergien nutzen im Verlag, im Vertrieb, überall, im Druck jetzt eben auch, wo es möglich ist, um die Wirtschaftskraft zu bewahren, um schlussendlich eben die Arbeitsplätze auch zu bewahren von dieser Basler Zeitung nackt.
Der Rolf Bollmann, Chef von der Basler Zeitung Medien, das Interview geführt hat der Dieter Kohler. Die Nordwestschweiz will mehr Mitspruch in Hochschulfragen und bekommt jetzt Unterstützung aus Zürich, meldet die Nachrichtenagentur SDA. Die vier Nordwestschweizer Kantone Basel-Stadt und Basel-Land, Aargau und Solothurn sagen Nein zum nationalen Hochschulkonkordat. Grund für das Nein ist der geplante Hochschulrat. Dort innen soll das Baselbiet nicht vertreten sein, auch wenn Basel-Land die Universität Basel seit 2006 zur Hälfte mitträgt. Für die Forderung, dass Basel-Land auch im neuen Hochschulrat vertreten ist, gibt es jetzt Unterstützung aus Zürich. Der Kanton verlangt, dass im Hochschulrat alle Universitätskantone sollen vertreten sein. Wie sauber ist es in der Bachstube und wie hygienisch in der Restaurantküche? Als Konsumentin oder Konsument kann man das nur erahnen. Das Lebensmittelinspektorat darf und muss genauer anschauen. Es prüft regelmässig hinter den Kulissen, ob Restaurant und Takeaway sauber arbeiten und wie frisch ihre Produkte sind. Bis jetzt müssen sie allerdings für sich behalten, welches Restaurant bei ihrer Kontrolle wie abschneidet. Das soll sich jetzt ändern. Marlene Sandra.
Wirklich grusig ist es nur in wenigen von den kontrollierten Betrieben. Nur gerade in 8% von den potenziell gefährlichen Küchen, also von diesen Küchen, die sie regelmässig kontrollieren wurden, sie solches antreffen, sagt der Basler Kantonschemiker Philipp Hübner.
Das heisst, dass wir in diesen Betrieben Lebensmittel antreffen, die sichtbar verdorben sind, verschimmelt, verfault. Wir sehen Schädlingsbefälle, wir sehen krasse Hygienemängel, wir sehen Abfalllagerung in Räumen, wo Lebensmittel hergestellt werden, produziert werden, gekocht werden.
Bei so grusigen Küchen wurden sie eingegriffen, Auflagen gegeben und später nochmal nachkontrollieren. In einzelnen Fällen wurde auch ein Betrieb mal zumachen. Das seien aber Einzelfälle. Sonst waren es in den letzten Jahren jeweils 8%, die schlechte Noten bekommen haben. Die wenigen sind aber in den Augen der Lebensmittelinspektoren immer noch zu viel. Als es weniger werden, wollen sie jetzt mehr Druck auf die Beizen aufsetzen. Druck durch Transparenz, sagt der Kantonschemiker Philipp Hübner.
Dann muss man andere rechtliche Mittel bereitstellen. Und das aktive Öffentlichkeitsprinzip würde ja eigentlich heissen, dass wir die Kontrolle aktiv informieren über die Hygienezustände in den Betrieben.
Konkret würde das heissen, wer in ein Restaurant geht, beim Dönerladen am Ecken einkauft, soll wissen, wie es in der Küche von diesem Betrieb aussieht und ob hygienisch geschafft wird. Am Eingang neben der Speiskarte würde dann eine Zahl hängen, eine Sauberkeitsnote von 1 bis 4. Ähnlich wie in anderen Ländern, wie z.B. Dänemark. Mit dem heutigen Gesetz ist das in der Schweiz nicht möglich. Die Kontrolleure müssen die Schweigepflicht wahren, wegen dem nationalen Lebensmittelgesetz, das für alle Kantone gilt. Dan Levi, die Leiterin vom Lebensmittelinspektorat zu Basel, ist überzeugt, dass eine Änderung vom Gesetz mehr Hygiene bringen will. Und, sagt sie, auch die Betriebe, die gut und hygienisch arbeiten, könnten profitieren. Ähnlich wie gute Restaurants von einem Michelin-Stern.
Wir sind der Meinung, die Betriebe sollten entsprechend dafür gelobt werden. Das kostet ja etwas für die Betriebe. Das sind Investitionen, das sind Personalkosten. Und die sollten doch auch raushängen dürfen, dass sie so gut sind. Und mit einem System, das dann alle auch sehen, das ist ein sehr guter Betrieb, der hat viel investiert.
Eine gute Note wäre also für einen Betrieb, der gut arbeitet, eine Belohnung. Für die Grüselbeiz wäre eine schlechte Note eine Art Strafe mit wirtschaftlichen Konsequenzen. Genau diese negativen Konsequenzen kritisiert der Basler Wirteverband. Der Maurus Ebneter redet von einem Pranger. Und zwar einen, der ein falsches Bild vermitteln will.
Man muss sich einfach bewusst sein, dass Hygienekontrollen immer Momentaufnahmen sind.
Das heisst, man müsste öfter kontrollieren. Sonst würden die Sauberkeitsnoten am Ende gar nicht stimmen oder nicht mehr stimmen. Zum Beispiel, wenn es einen Besitzerwechsel gäbe.
Wir haben eine grosse Fluktuation im Gastgewerbe. Man würde dann je nachdem unter der Bewertung vom Vorgänger sehr stark leiden. Und umgekehrt gibt es auch Gefahr, dass ein Betrieb gut bewertet wird, in der Zwischenzeit sich aber die Hygienesituation massiv verschlechtert hat und die Konsumenten würden sich in falscher Sicherheit wiegen.
Als die Hygienenoten immer richtig wären, bräuchte es einen enormen Aufwand, sagt Maurus Ebneter. Ein Aufwand, der nicht gerechtfertigt wäre, weil die Hygiene sei schon heute gut in der gesamten Schweiz. Der Interessenkonflikt, der sich dort in Basel abspielt, verdeutlicht die Situation in der ganzen Schweiz, wo das nationale Lebensmittelgesetz revidiert wird. Das Öffentlichkeitsprinzip ist einer der heikelsten Punkte in der Debatte. Der Bundesrat setzt sich ein für mehr Transparenz. Auf der anderen Seite läuft GastroSuisse, ein Interessenvertreter vom Schweizer Gastgewerbe, Sturm dagegen. Wie der Interessenkonflikt ausgeht, ob neben der Speiskarte am Eingang vom Restaurant die Sauberkeitsnote soll hängen, entscheidet dann auf Bundesebene der Nationalrat und der Ständerat, wenn sie über die Revision vom Lebensmittelgesetz debattieren.
Basel soll ein weiter Hochhaus bekommen. Nach dem Plan für den Rostturm und fürs Hochhaus, gerade bei der Messe, ist heute das neueste Turmprojekt bekannt worden. Am Eschengraben, gerade beim Bahnhof SBB, wird jetzt die Balois einen Turm bauen. Darum soll auch das Hotel Hilton abgerissen werden. Rahel Walser.
Das Hotel Hilton am Zentralbahnplatz hat ausgedient. Das alte Gebäude entspreche nicht mehr dem 5-Sterne-Standard. Die Zimmer sind jetzt klein. Veraltet ist auch das Bürogebäude der Balois am Eschengraben. Darum hat die Leitung der Balois-Gruppe entschieden, dass die Gebäude abgerissen werden. Dort, wo jetzt Hilton ist, dort gibt es eine Grünfläche zum Verweilen, einen sogenannten städtischen Freiraum. Und dort, wo jetzt das Balois-Gebäude steht, dort gibt es ein Hochhaus, wo dann nicht nur die neuen Büro, sondern auch das neue Hotel wird drin sein. Das Bauprojekt soll etappenweise umgesetzt werden und 200 Millionen Franken kosten. Ein Prestigeprojekt für die Balois. Aber auch für die Stadt Basel findet der Verwaltungsratspräsident der Balois, Andreas Burgert.
Mit dem Entscheid der Balois, hier in Basel 200 Millionen zu investieren, haben wir ein Bekenntnis zu Basel gemacht. Balois und Basel gehören zusammen. Ich glaube, wir haben wirklich eine optimale Lösung für Stadt und Balois.
Balois ist der Stadt entgegengekommen, indem sie einerseits das Hochhauskonzept der Regierung berücksichtigt und andererseits die Fläche vom jetzigen Hilton freilässt. So gibt es dort eine kleine Grünfläche mit ein paar Bäumen und Beizli. Das Zugeständnis der Balois nimmt die Stadt gern an. Der Baudirektor Hans-Peter Wessels sieht den Bauplan der Balois als Aufwertung der Stadt.
Es ist, glaube ich, wirklich gelungen, mit dem markanten Balois-Turm einerseits eine sehr gute Ergänzung zu finden zum Bitz-Turm. Es korrespondiert auch mit dem Markthallenturm und gleichzeitig eben der Raum, wo heute eigentlich das Hotel Hilton steht, der freizuspielen und dort einen neuen Platz zu schaffen, wo auch im Elisabethenpark sehr gut wird tun.
Als das Bauprojekt in die Stadtplanung der Regierung reinpasst, das ist kein Zufall. Schon am Anfang der Planung sind die Balois auf die Stadt zugegangen und haben mit dem Planungsamt zusammengeschafft. Eine Zusammenarbeit, die auch der ein oder andere Kompromiss braucht.
Für uns ist wichtig, dass wir keine Bürofläche verlieren. Und da hat man miteinander gerungen, die Stadt und die Balois, und hat eine Lösung gefunden, wo wir jetzt sagen müssen, da können beide Seiten dazu stehen. Wir haben mit dem Bau in die Höhe, das gehört zum Hochhauskonzept vom Kanton auch, mit dem Bau in die Höhe haben wir die Bürofläche und auf der anderen Seite geben wir der Stadt etwas zurück und der Öffentlichkeit, die aber auch uns nutzt.
Beschreibt Andreas Burgert die Win-Win-Situation. 87 Meter hoch soll der Balois-Turm werden, ein markantes Gebäude, wo der Beiz-Turm, der gerade nebenan steht, um einiges wird überragen. Wenn dann auch der Grossrot das Projekt absegnet.
Rahel Walser. Auch bei der Messe Schweiz gibt es Pläne für ein grosses Bauprojekt. Das Unternehmen teilt mit, man habe eine Testplanung in Auftrag gegeben, und zwar für das Parkhaus auf dem Messgelände. Man will abklären, ob man das Parkhaus soll sanieren, wie ursprünglich geplant, oder ob die Messe soll das Gebäude durch einen Neubau ersetzen, mit Parking, Hotel und Wohnungen. Die Messe erwartet das Ergebnis von dieser Testplanung diesen Sommer. Elf Minuten vor sechs, sie hören SRF 1, das Regionaljournal Basel. Acht Jahre lang ist das Paar an der Basler Fasnacht zusammen auftreten mit viel Erfolg. Sie sind im Arztkittel und im Schwesternkleid auf viele Bühnen und in Beizen gekommen, haben ihre Vers gebracht und viele Lacher bekommen. Die Rede ist vom bekannten Komitee-Schnitzelbank Dr. FMH und seiner Assistentin Schwester Erika. Die gemeinsame Praxis hat jetzt aber ein Ende. Das medizinische Schnitzelbank-Duo trennt sich auf die Fasnacht ahne. Peter Pollack.
Die legendären Töne sind Vergangenheit.
Ich bin der Dr. FMH. Ja, und das ist die Schwester Erika.
No, no.
Ich glaube, wir kennen auch von Schwester. Das Wartzimmer ist ja wieder borzig voll heute.
Der altmodisch wirkende Arzt mit Basler Teigdialekt sowie Stethoskop und Pillenfläschchen und seine Assistentin, die Schwester Erika, die jeweils im Nachfass noch unterstreicht, was der Dr. FMH gerade vorher diagnostiziert hat. Da zum Beispiel mit einem Seitenhieb auf einen ehemaligen italienischen Regierungschef Berlusconi.
Am Klimagipfel sagt Frau Merkel, das ist kein Stier, das ist ein Ferkel.
Jetzt ist also fertig mit so Lachsalven, die das medizinische Erfolgsduo ausgelöst hat. Schwester Erika und der Dr. FMH trennen sich, treten ab als gemeinsames Erfolgsduo von der Fasnachtsbühne. Schwester Erika verlässt den Dr. FMH und der ist hörbar gar nicht glücklich über diesen Umstand.
Leider Gottes ist wirklich so, dass Schwester Erika mich wird verloren und ich natürlich auf dem Weg eine neue Krankenschwester haben müssen suchen.
Immerhin, die Suche, die sich erfolgreich verlaufen, kann der Dr. FMH dann die beruhigen, die jetzt vielleicht schon Angst haben, er will auch aufhören.
Ich bin fündig geworden im näheren und im weiteren Ausland und ich kann sagen, ich bin glücklich, dass es jetzt doch so ein gutes Ende genommen hat. Die ganze, die ganze Sucherei ist glücklich zu Ende gegangen.
Mehr will er aber zu seiner neuen Assistentin im Moment noch nicht sagen. Am Trummeli, wo der Dr. FMH das Jahr auftritt, sehe ich mir dann, wer der Platz von der Schwester Erika Wodine. Warum aber kommt es überhaupt zu dieser Trennung? Warum trennen sich zwei, die immerhin nach aussen sehr erfolgreich miteinander harmonieren? Harmonisch ist die Antwort der beiden. Sie betonen, dass sie sich gar nicht öppe wurden im Streit trennen. Vielmehr hat die allgemeine Entwicklung bei den Schnitzelbänkler damit zu tun. Schnitzelbänkler wurden nämlich immer mehr auch durchs Jahr durch angefragt, um Bank zu singen. An Anlässen und so. Sie aber wollen an den drei schönsten Tagen Fasnacht machen und nicht das ganze Jahr dauern.
Als Spitzenbänkler kommt man natürlich immer mehr ein bisschen unter Druck. Der Anspruch vom Markt steigt, der Anspruch der Leute. Man hat das Gefühl, man könnte die Schnitzelbank dort noch einsetzen und dort noch folgen und vor der Fasnacht noch und nach der Fasnacht noch. Aber das ist eigentlich nicht meine Intention, sage ich jetzt einmal. Da muss ich sagen, da mache ich jetzt eigentlich nicht mehr mit, sondern steige aus dem Metier.
Die Schwester Erika will also nicht das ganze Jahr durch ein Vers singen. Auch der Dr. FMH will das nicht. Er sieht die ganze Sache aber nicht ganz so eng. Er will gewisse Ausnahmen machen.
Alles, was jetzt mit Arzt, Krankenhaus, irgend so etwas, könnte man sich einen Auftritt vorstellen. Einfach alles im medizinischen Bereich könnte man sich vorstellen, dort etwas zu machen.
Die Tendenz ist also klar. Immer mehr Auftritte von Schnitzelbänkler auch unter dem Jahr. Eine Entwicklung, die der Obmann von der Komitee-Schnitzelbank, der Wallon Niedermann, nicht gern sieht. Vor allem aus einem Grund. Ihn stört,
dass auf einmal, natürlich nicht bei allen, aber bei einigen, durchs Bänkle möglichst viel Geld verdienen, möglichst viel im Fokus der Öffentlichkeit stehen, mehr Platz und Raum nimmt, dass eigentlich der urwitzige Spass da am Bank machen, Sujet satirisch umsetzen, um sich vor Leuten zu produzieren.
Kapitalträchtige Selbstinszenierung statt ernsthaftes Vers schmieden. Darum stört das Komitee auch über Auftritt der Bänkler ausserhalb der Fasnacht. Dagegen machen können das Komitee aber kaum etwas.
Was die Bank natürlich unter dem Jahr machen, darauf haben wir eigentlich keinen Einfluss, wissen sie auch nicht, wo sie auftreten.
Die Bänkler sind also frei und können darum den Fasnachtsbetrieb jederzeit auch verlassen, wie das jetzt eben die Schwester Erika macht. Dass hier eine bekannte Bänkler-Szene verlässt, das bedauert der Obmann Wallon Niedermann sehr.
Ich sage jetzt einfach, die Performance und der Körperspruch von der Schwester Erika war grandios gewesen.
Vielleicht auch darum schließt die ein Comeback in irgendeiner Form nicht völlig aus.
Im Moment würde ich sagen, in der Nein, aber also, man soll nie sagen.
Die Schwester Erika im Beitrag von Peter Bollack. 5:05 ist das Regionaljournal Basel auf SRF 1 mit dem Wichtigsten aus der Obersendung. Nächster Abbauschritt. Die Basler Zeitung schließt auf Ende März ihre Druckerei. 74 Angestellte verlieren ihre Stelle. Im Interview begründet der Chef der Basler Zeitung, der Rolf Bollmann, den Entscheid mit wirtschaftlichen Argumenten. Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert den Entscheid und verlangt, die Basler Zeitung solle Alternativen prüfen. Das Basler Lebensmittelinspektorat würde gerne öffentlich machen, wie hygienisch die Basler Restaurant, Takeaway und andere Betriebe sind. Mehr Transparenz würde Druck auf die Betriebe machen. Darum befürwortet Basler Lebensmittelkontrolleur das Öffentlichkeitsprinzip im neuen Lebensmittelgesetz. Das wird auf nationaler Ebene revidiert. Basel bekommt ein neues Hochhaus. Am Eschengraben soll ein 87 Meter hoher Turm gebaut werden, und zwar von der Versicherung Baloise. Baloise wird ihr Bürogebäude und das Hotel Hilton abrissen, weil beide Gebäude alt sind und weil das Areal mit dem Turm und einer Grünfläche neu soll gestaltet werden. 200 Millionen Franken wird das Projekt kosten. Wenn der Grossrot zustimmt, dann wird nächstes Jahr die Bauarbeiten losgehen. Die Wetterprognose mit der Claudia Stocker von SRF Meteo.
In der Nacht kommt zum Teil auch im Oberbaselbiet der Nebel wieder retour. Trotzdem, die Temperaturen sinken unter den Nullpunkt. Es könnte darum sein, dass es an den Nebelrandgebiet gefriert und glatt wird. Morgen löst sich dann die graue Suppe im Laufe des Tages überall auf. Und wenn der Nebel mal weg ist, scheint die Sonne, nur ab und zu ziehen dünne Wolkenfelder über den Himmel. Die Temperaturen sind aber je nach Höhe ein bisschen unterschiedlich. An den meisten Orten liegt es um 6 Grad. Wenn man aber etwas höher ins Baselbiet kommt, zum Beispiel Richtung Hauenstein, gibt es ein paar Grad mehr. Für all die, die Zeit haben, morgen die Sonne noch einmal geniessen. Es kündet sich nämlich schon morgen Abend an. Es wechselt auf den Donnerstag. Es ziehen zum Teil dicke Wolken auf, die auch ein bisschen Regen bringen.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter der Adresse srf.ch. Das nächste Regionaljournal morgen Morgen um 6:30 Uhr. Dann berichten wir über die Delegiertenversammlung der Baselbieter Grünliberalen. Die entscheiden heute oben, ob sie eine Kandidatin ins Rennen schicken bei der Ersatzwahl in die Baselbieter Regierung. Am Mikrofon durch die letzte halbe Stunde hat sie der Christoph Ratz begleitet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.